sind wir wieder, Wein und Weltfrieden, der Weingedanken-Podcast in der bunten, weiten Podcast-Welt mit dem hochgeschätzten, weltberühmten Silvio Nietzsche und...
Lars ist auch dabei, also Lars
Fischer. Lars ist auch dabei, ja, das war das Intro ein bisschen lau, aber auch gut.
Schön, dass du da bist, lieber Lars.
Ja, danke, mach ich doch gern.
Letztes Thema, weißt du noch?
Wir haben uns ausgiebig über eins der, also völlig unerwartet, emotionalen Themen unterhalten, über Gläser.
Ja, eigentlich so ein kaltes Thema, aber dass es dann so lebendig wurde, finde ich eigentlich wirklich toll. Aber es war eigentlich viel zu kurz. Du hast mich dann abgeschnitten am Schluss und ich finde das
du warst auch ein bisschen hartleibig. Ja, aber wir haben was vergessen, in der Tat. Da gab es, ja, es gab Anmerkungen.
Meldungen, Rückschriften, wie nennt ihr das in der Journalie?
Reaktion. Ja, nee, ganz früher war das der Leserbrief.
Und das war ja der Eintrag ins Gästebuch.
Eintrag ins Gästebuch, genau. Wobei, es ist natürlich auch so ein Phänomen der neuen Zeit. Wer hat denn früher schon einen Leserbrief geschrieben? Also mir war das ja auch immer, also ich hätte in meinem Leben niemals einen Leserbrief geschrieben. Und deshalb galt das auch immer so, dass, gab es verschiedene Formeln für verschiedene Sendungen, aber so eins, diese Meinung ist 1 zu 100, 1 zu 1000, weil es braucht, also sehr viele Menschen haben vielleicht diese Meinung, aber bis die sich durchringen können, tatsächlich, also einen Stift in die Hand zu nehmen, Papier und das abzuschicken und hier, ich bin, ich hab und da gab es dann auch Adresse und auch Namen drunter. Und das hat sich, finde ich, es ist so ein sehr zweischneidigen Schwert entwickelt. Ne? Auf der einen Seite finde ich es toll, dass
jeder Trottel irgendwas sagen kann.
Also die Hürde ist nicht mehr so hoch, sich zu äußern zu irgendwas. Und das ist prinzipiell gut. Blöd ist, das macht jetzt jeder. Mhm. Und auch vollkommen ungefragt und unnötig entäußern sich die Menschen. Wir haben da ja Glück mit einer großartigen, ich will jetzt Community ist ein bisschen übertrieben, aber also mit denen, die mit uns irgendwie interagieren.
Einherhören, ja, das ist eigentlich
sehr positiv. Das sind ja warme Worte.
Aber dennoch, geht es euch auch so im Allgemeinen? Also nehmt ihr die Sachen ernst? Wenn uns geht es so im Restaurant, wenn wir ein Restaurant voller Gäste haben, 100 Gäste, wie nennst du den 13. Tisch? Wenn einer so ein bisschen missmutig ist, dann stellen wir so alles in Frage und stellen das so alles. Also wir nehmen das sehr ernst.
Ja, ist dann einer mit Weltschmerz und dem wirst du es niemals recht machen können.
Als Künstler über den Dingen.
Überhaupt nicht. Also jeder Leserbrief wird beantwortet und gelesen. Also in einem vernünftigen, normalen Sender, da verschwindet nichts. Hm. Ob das dann immer, das mag es eine Entscheidung geben, dass man jetzt nicht auf jedes irgendwie mit großem Tamtam reagiert. Oftmals sind es ja auch Hinweise, gerade ich habe jahrelang, viele, viele Jahre für aktuelle Sendungen gearbeitet. Da, also was heißt, wo jeden Tag halbe, dreiviertel Stunde oder dreiviertel Stunde oder Stunde Programm gemacht wird. Auch wenn das quasi bei uns in Deutschland in der ARD so auf höchstem Level passiert, aber da passieren Fehler. Auch da sind Menschen nicht vor Rechtschreib- oder sprich Aussprachefehlern gefeit. Da wird irgendein Eigenname falsch ausgesprochen. Da wird auch ganz viele Dinge hingewiesen. Das war eigentlich immer so der Großteil. Jetzt ist das deutlich polemischer geworden. Also da kommen Briefe oder dann eben jetzt auch auf Facebook und Insta oder beziehungsweise in den kompletten sozialen Medien, was es da nicht für Bühnen gibt. Da kommen Menschen, da weißt du ganz genau, das kommt dann früh 2.34 Uhr, quasi nur noch Konsonanten, kaum noch Vokale. Dann weißt du, der kommt quasi vom Wein trinken, jetzt mal im besten Fall, und ist am Ende seiner Kräfte, wollte aber nochmal was loswerden. Und das ist schon ein bisschen anstrengend, deshalb sind inzwischen in den Sendern, also in den Fernseh- und Radiosendern oder in den, sagen wir mal, allgemeinen Rundfunkanstalten tatsächlich, sind wahnsinnige Social-Media-Teams, die sich mit allem da beschäftigen und da irgendwie eine Antwort drauf geben. Und ich finde, die musst du ja, die müssen auch, werden sie auch, müssen psychologisch geschult sein, weil du, also dass du die nicht zurückbeleidigst, weil die einen Ton an den Tag legen, das ist schon übel. Und ich finde absolut, wir sind in einem Land, wo man seine Meinung äußern darf und auch soll. Es ist ein demokratisches Land, ein freiheitsliebendes Land, aber ich finde, dass man trotzdem so ein bisschen die Form wahren kann.
Bei uns wurde die Form gewahrt, aber es wurde eben angemerkt, dass das bei Kellner, Messer und Glas nicht bleiben sollte. natürlich einen Kühlschrank.
Auf freundliche Art und Weise.
Auf freundliche und herzliche Art und Weise.
Und neugierige Art und Weise.
Grundsätzlich stimmt es ja auch. Also es gibt ja so viel mehr, vieles, was nicht sein muss. Aber ein Utensil, was ich durchaus empfehlenswert finde und was in keinem Haushalt fehlen sollte, ist, du siehst es hier, warte mal, ich habe einen mitgebracht, einen Dekanter.
Sieht kurz von der Erdbeere.
Also in dem Sinne ein Einfüllgefäß, wenn man so möchte, was einer Karaffe ähnelt, was als Karaffe bezeichnet werden kann. Und was dazu dienen sollte, historisch begründet, dass man Festen von flüssigen Wein irgendwie trennen kann. Also man hat früher alte Weine genommen und hat eben den flüssigen Teil, den klaren, den transparenten Teil vom Depot getrennt. Das sind diese alten Enten, die so aussehen wie Enten, die man ganz langsam eingegossen. Dann hat man irgendwann gemerkt, es passiert was mit dem Wein. Also irgendwas, diese Oxidation löst was in dem Wein aus. Und deswegen ging man hin und hat Weine öfters belüftet, hat sie öfters dekantiert. Und das ist, was ich eigentlich auch mal gerne anrate oder wozu ich motivieren möchte. Und vielleicht darf ich dir das einfach mal zeigen oder beziehungsweise erklären, was wie wo. Also grundsätzlich
Ich müsste erst mal eine Frage stellen dürfen, Herr Vorsitzender. Ist es denn notwendig, jeden Wein zu dekantieren? Also ich spreche von diesem, ich bin der Daily-Typ, der Daily-Drinker, Daily-Driver, keine Ahnung, irgendwas. Also Dinge müssen ja irgendwie funktionieren und lebensnah sein.
Also
ist der Dekanter was quasi bei mir zu Hause neben da neben dem, was heißt das Ding, Wassermax, Udel-Dingsbums,
es gibt für
Wasserkocher, zwei, neben dem Wasserkocher stehen muss?
Zwei Ansätze, es gibt so den Grundtrinker und es gibt diejenigen, die zelebrieren. Und wenn du anfängst zu zelebrieren, wenn du versuchst, dich mit dem Wein zu beschäftigen, wenn du versuchst, den Wein eine Geschichte erzählen zu lassen, dann würde ich einen Dekanter zur Hilfe nehmen. Nicht grundsätzlich bei jedem Wein, weil natürlich der Dekanter das Dekantieren in dem Wein was auslöst und der Wein muss das Potenzial, also muss eine Geschichte erzählen können.
Wenn ich jetzt mit meiner Frau, ja, nachdem ich die Kinder ins Bett gebracht habe, ich habe ein kurzes Zeitfenster, bevor wir beide vollkommen müde zusammenbrechen. Mhm. Wenn ich dann in die Küche renne und schnell noch zwei Gläser und eine Weinflasche besorge, muss dann der Dekanter mit oder wird es ohne gehen?
Gerade dafür ist der Dekanter ja eigentlich mehr als hilfreich. Also zum einen musst du
lässt sich Frau, der Dekanter ein, dein Dekanter da, deine Erdbeere am Stiel, lässt sich gegebenenfalls auch das ein oder andere fortgeschrittene Liebesspiel einbauen, kann ich nachvollziehen, aber jetzt mal im Ernst. Muss das Ding immer mit?
Wir haben angefangen, also wir, die sich mit Wein intensiver beschäftigen, angefangen, Weine
also umso, wir die Trinker oder
wir die Weinservierer, die Weinkellner, die Sommeliers oder wie auch immer die bezeichnen möchtest, also die im Restaurant dafür verantwortlich waren, dass dir dein Wein serviert wird, haben eigentlich eine Aufgabe, dir deinen Wein in einer möglichst optimalen und absolut perfekten Darstellungsform oder Situation zu servieren. Das heißt, der Wein muss, wenn er geöffnet wird, von jetzt auf gleich alles geben. Und Weine erfahrungsgemäß und auch naturgemäß brauchen oftmals eine gewisse Zeit, bis sie sich entwickeln, bis sie sich entfalten. Also bei Rotwein akzeptieren wir das noch, dass wir sagen, wir machen den Rotwein auf und warten so eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, bis er sich optimal entfaltet hat. Das Problem dabei ist, dass der Wein meistens nur eine einzige Chance hat. Du riechst an dem Wein, du probierst den Wein und du klassifizierst den Wein in mag ich nicht. Oder habe ich erwartet, habe ich nicht erwartet. Wenn du in der Situation bist, dass du sagst, den habe ich so nicht erwartet, das ist nicht mein Wein, den möchte ich nicht trinken. Und da bist du jemand, der das relativ schnell, ganz klar zum Ausdruck bringt, dann hat der Wein keine Chance mehr. Also du würdest nicht sagen, okay, ich trinke mal 3, 4, 5, 6 Gläser, sei du bist verzweifelt, mal schauen, wie der Wein sich dann irgendwie geben sollte. Also der Wein muss vom ersten Augenblick an perfekt sein. Das heißt, meine Aufgabe ist, den Wein in einer möglichst perfekten Form zu servieren, dabei hilft mir der Dekanter. Und du hast eben in dieser abendlichen Situation die Aufgabe, deiner Frau den Wein in dem Augenblick in einer absolut perfekten Situation zu servieren, um einen möglichst glücklichen Moment zu erschaffen.
Dann müssen wir das irgendwie ohne Wein finden.
Nein, dir hilft ein Dekanter. Also ein Dekanter neben Wassermax oder wo auch immer du ihn stehen hast, um dann möglichst den Wein, den ich jetzt gerade geöffnet habe, in diesen Dekanter zu füllen, so wie ich das jetzt gerade mache.
Also in diesem Fall hast du...
Und du wirst in dem Fall genau das... Ja, genau das wolltest du sagen. Du wirst überrascht sein, dass ich einen Weißwein nehme.
Ja.
Ja, so weißt du doch. Kennst du auch schon ein paar Jahre. Denn aber ich würde...
Der arme Burgunder, muss denn das sein?
Ja.
Jetzt ist er doch.
Und das Geräusch zeugt jetzt nicht, dass wir gerade im Örtchen sind, sondern dass ich in der Tat eine halbe Flasche Weißwein, und ich betone eine halbe Flasche Weißwein, in den Dekanter fülle und den Wein darin atmen lasse. In einem Dekanter hat der Wein eine umso größere Oberfläche. Jetzt gehe ich noch hin und schüttel den Dekanter auch noch, damit ich den Wein sozusagen durcheinander bringe oder beziehungsweise, dass ich ihn makrooxidieren lasse.
Makrooxidieren?
Genau, es gibt ja die Mikrooxidation, die in einem möglichst kleinen Glas dann letztlich passiert oder die in der Flasche passiert. Und dann das ganz Gegenteil mit ganz viel Sauerstoff ist die Makrooxidation. Wenn ich dir jetzt den Wein einschenken darf,
in unbedingt.
Das eine Glas.
Der sieht ja jetzt aus wie Obstsaft ein bisschen, und der schäumt. Auch noch in das große Glas. Darf ich denn also eine Frage zum Weingenossen nochmal stellen, was die Temperatur betrifft? Also der nun einstmals kühle Weißwein ist ja jetzt in dem Dekanter, sagen wir es mal so, zumindest mal nicht kälter geworden. Und nun hast du das eben jenen Weißwein, ein Weißburgunder. Soll ich alle Gläser trinken? Und was macht eigentlich
machst du ganz gerne. Also machst du wirklich gerne, dass du gerne alle Gläser leer trinkst.
Ja, ich bin der früh um drei über den Tisch kriegt.
Und noch die Dekanter dann leer trinkt. Und
selbst die Dekanter noch.
Also Lars sitzt mir gegenüber und riecht zuerst am einen Glas.
Hast du die einfach nur nebeneinander gestellt?
Ist der gleiche Wein, der eine war ist aus dem Dekanter, der andere aus der Flasche. Und ist das gleiche Glas und beide unbenutzt? Der eine hat eine leichte Schaumkrone, weil ich den eben aufgeschüttelt hatte, und der andere eben nicht.
Das sind zwei verschiedene Weine, also wenn man es jetzt mal ganz drastisch ausdrücken will.
Und in der Tat ist das so. Also es ist jetzt kein zu hochwertiger Wein. Ich treffe dich ja, daher
habe ich versucht,
Grundanspruch zu genügen, aber eben keinen zu hochwertigen Wein zu nehmen, weil wir ja natürlich unser Hauptaugenmerk allgemein auf das Reden, nicht auf das Trinken setzen. Und das, worauf ich hinaus wollte, ist eben, dass es meistens um den Moment geht und meistens auch um den ersten Moment und um diesen Weg hin zu diesem Moment. Und warum soll man einen Wein, was spricht dagegen, einen Wein zu belüften, zu dekantieren, außer ich möchte diesen langen Weg über 2, 3, 4 Stunden gehen und den Wein sich langsam entwickeln lassen. Die Luft sorgt dafür, dass der Wein sich öffnet, um das jetzt nicht zu fachspezifisch werden zu lassen, dass der Wein sich verändert, dass die Säuren sich verändern, dass der Wein geschmeidiger wird, dass ich verschiedene Aromengruppen letztlich in dem Wein herausarbeite. Und wenn ich nicht diesen langen Weg von mehreren Stunden gehen möchte, das im Glas möglichst wäre das Ideale, kann ich den schnellen Weg im Dekanter gehen. Und dann würde ich aber auch immer dazu raten, wenn ich den Wein trotzdem in irgendeiner akribischen Form beobachten möchte, parallel zu trinken, einmal aus dem Dekanter, einmal aus der Flasche oder zuerst aus dem Dekanter, dann zur Flasche zurückzugehen. Aber meistens, wenn ich den Wein präsentieren möchte, sei es du deiner Frau oder ich irgendein Gast, dann gehe ich dazu hin und versuche den Wein in die Richtung zu trimmen, und der Dekanter, die Luft hilft mir dabei. Soweit verständlich, oder?
Yes, Sir. Also lustigerweise ist ein seltsamer Effekt aufgetreten. Ich meine, ich bin ohnehin jemand, der nicht zwingend den Weißwein als kalt trinken muss. Weil ich manchmal glaube, dass er einfach auch, dass er zu kalt ist und dass er, wenn was Eis ist, dann ist es Eis.
Ja? Dann ist es ein Erfrischungsgetränk und kein Wein mehr. Also dann kann es auch was Erfrischendes sein.
Dann kann es eigentlich ziemlich lecker sein, schmeckt.
Genau.
Und das, komischerweise, der kühlere, nicht im Dekanter gewesene Weißwein sprittiger schmeckt als der wärmere im Dekanter gewesene. Weil grundsätzlich ich davon ausgehen würde, je wärmer der Weißwein wird, desto mehr tritt auch der Alkohol hervor.
Stimmt, grundsätzlich, ich glaube, du schmeckst aber nicht den Sprit, sondern die Säuren.
Nee, es ist...
Das, was die leichte Schärfe ist.
Nee, das ist schon das Sprittigere, komischerweise.
Dann ist es eventuell, dass bei dem Belüfteten, dem Wein aus dem Dekanter, das Aromvolumen zugenommen hat und den Alkohol gefressen hat.
Den ein bisschen runterdrückt.
Und bei dem
Ungelüfteten... Ja, okay, weil beide, also zugegebenermaßen, war der Weißwein ja auch nicht richtig kalt.
Nee.
Es war eher... Zimmertemperatur. Mhm. Das mag sein, dass der basismäßig und dass die Luft ihm jetzt wirklich geholfen hat, dass die Aromen rausdrückt und den Alkohol ein bisschen.
Und du darfst nicht vergessen, das ist jetzt ein Moment von keine zwei Minuten, dass der Wein belüftet ins Glas gekommen ist. Stell dir vor, jetzt in 10, 15, 20 Minuten, was da passiert. Also die Katalysatorhilfe, die dort passiert. Also du hast
okay, jetzt so viel. Okay, eins nur für dich. Ich bin für den Dekanter.
durchaus. Würde ich immer zu raten. Dann auch mehr Weißwein als Rotwein.
Ich hätte jetzt aber, jetzt fange ich mit der gleichen Diskussion an wie bei unserem letzten Podcast über die Gläser. Was ist mit dem Saubermachen? Also ich habe auch so ein ganz fancy Ding da zu Hause. Sieht aus wie so ein, naja, den irgendwie alle haben. Und die sind alle ganz, ich finde diese Dekanter ganz wunderschön. Mhm. Also rein optisch, also so als Staubfänger, Raumwunder. Ist mal im Ernst, die sehen ganz toll aus. Aber wie macht man die Dinger sauber? Also aus dem einen kriege ich in meinem Leben unten den Rotweinrest nie wieder raus. Drinnen lassen und beobachten oder...
Ist in
wegstellen,
der Tat
zur Vase machen.
Na, letztlich, also dein Tisch ist ja auch mit Rotweinmarkern letztlich übersät. Also du bist ja da schon ein kleiner Nostalgiker geworden. Warum nicht im Dekanter? Also dass man, also du wirst lachen. Ich hatte in der Tat mal die Idee, einen Dekanter
nie.
Aus einem, das weiß ich, aber ich wollte es amüsant gestalten, einen Dekanter aus einem sozusagen memorierenden Material zu fertigen. Also wo man sieht, wie viel Wein daraus getrunken wurde, der bewusst schmutzig wird und dann je schmutziger oder je dunkelfarbiger der ist, umso mehr Respekt der anderen, weil er eben so umso mehr Wein gesehen hat. Aber die Idee hat sich dann letztlich nicht durchgesetzt. Ich fand es trotzdem amüsant. Aber im Allgemeinen achten viele Produzenten mittlerweile darauf, dass die Dekanter eine gewisse pragmatisch oder eine gewisse Pragmatie letztlich an den Tag legen. Also dass man es reinigen kann. Und wenn man eben einen der alten Dekanter hat oder im alten Stil, es gibt verschiedene Hilfsmittel, wie man Dekanter reinigen kann, angefangen mit Zitronensäure oder einfach eine Zitrone ausquetschen, ein bisschen Salz rein, das mit Linsen und ausschütteln. Wenn du die Mamba von Riedel meinst, die relativ schwer zu reinigen ist, die großartig aussieht,
Ja. Dann
hilft der Correga-Tabs zum Beispiel, Klaus Oma die... von den dritten Zehen kannst reinmachen, dann werden eben auch diese das ist ja das gleiche wie bei den Zehen, das ist eine Oberflächenbeschmutzung, die gelöst wird, diese Verdunstung, die man nie rauskriegt, Sie haben ja immer dieses Blinde da drin, genau. Wenn das Wasser drin hängt, halt einen Föhn rein, also versuch ein bisschen mitzudenken.
Das ist ganz schön frech, Herr Silvio, das impliziert ja, dass ich nicht besonders helle bin.
Das Schöne ist, die Musik im Hintergrund hilft, harmonisiert das so ein bisschen.
Entspannt ein bisschen, so kommt mal wieder
genau.
Runter, Jungs.
Komm, trink ein Glas Wein.
Aber jetzt, also wir haben jetzt, um jetzt mit dem geneigten Zuhörer nochmal zu erklären, also der Dekanter, der jetzt hier vor mir steht, ist ungefähr Handball groß. Sieht quasi wie eine umgekehrte Stachelbeere aus, nämlich weil die ganzen Dinger nach innen gehen.
Wie ein Golfball so ein bisschen.
Und dann hat man nochmal ungefähr nochmal die gleiche Höhe als Stiel.
Also da ging
wie mache ich das? Da kippe ich jetzt Zitronensäure rein, Salz dazu und dann Linsen, damit es das ein bisschen abschubbert.
Genau, das ist der allereinfachste und der gängigste Weg. Die zweite Stufe wäre im Prinzip, dass du Correga-Tabs nimmst und die letzte Stufe ist, dass du
Chlorex
nimmst und das da rein. Also damit kriegst du ihn auch sauber und wieder rein. Aber letztlich jetzt bei dem Material, wir haben darauf geachtet, als wir den Dekanter konzipiert haben, dass das Material
ist... Hast du konzipiert?
Den habe ich zusammen mit der Firma Zier ins Leben gerufen. Deswegen ist er so hässlich,
weil
ich
dran gearbeitet habe. Der heißt Stachelbeere, oder?
Der heißt Eddie.
Eddie.
Genau, nenne ihn Eddie. Und da ging es darum...
Also sieht
da
fancy aus.
Ging es darum... Also Eddie heißt Verwirbelung.
Auf Englisch?
In welcher Sprache?
Englisch.
Die Wirbel. Da ging es darum, eine möglichst große Verwirbelung innerhalb des Weines zu erzeugen, wenn ich den Wein darin schwenke. Und wie du siehst, sieht das so ein bisschen aus wie Brause, wenn ich den darin schwenke. Und ich schaffe es eben, dass der Wein mit maximal viel Sauerstoff ummantelt, untermalt, umspült wird und sich somit richtig radikal, und wir leben ja in einer relativ radikalen Zeit, was auch dem Wein angeht, radikal öffnet und schnell
öffnet. Würdest du den aber jetzt und zum Beispiel kühlen vorher, den Dekanter, dass du ihn in den Kühlschrank stellst, wenn du jetzt sagst, wir haben da einen fancy Weißwein?
Wenn du es wirklich auf die Spitze treiben möchtest, könntest du ihn auch kühlen, aber letztlich bin ich bei dir und denke auch, dass die meisten Weißweine viel zu kalt getrunken werden. Und eine Temperatur von 10, 12 Grad optimal für die meisten Weißweine ist, um die eben optimal zu präsentieren.
Heißt, du holst sie mit 8 Grad oder sowas aus dem Kühler
und dann
haben die ihre 12 Grad, wenn das Ding im Glas landet.
Genau. Also sonst, wenn du eben auch noch Kühler hast, dann hast du dann irgendwann bei 6 Grad, wenn du wirklich kalt haben möchtest.
Ist das
da kann man ja spielen, das hängt ja vom Gusto dann irgendwo ab. Aber Hier geht es ja rein um diese optimale und belüftete Weinpräsentation und die findet letztlich durch die Sauerstoffzufuhr statt. Aber hier, um auf den Punkt, bevor du mich unterbrochen hast, zurückzukommen, ging es uns bei der Konzeptionierung auch darum, ein Material zu finden, was eben eine ganz extrem dichte Oberfläche hat. Wir haben Borosilikat genommen, das ist ein Laborglas. Und der wird im Prinzip nicht schmutzig oder ganz extrem selten. Also da muss man schon 100 Flaschen draus getrunken haben, damit der in seiner Oberfläche den Rotwein annimmt.
Nun ist ja nicht jeder Weinbarbesitzer oder Sommelier, so wie du, der geht so weit, sich um Glasserien und Dekanter zu bemühen. Warum ist dir das so ein Mörderanliegen, dass du da so tief in die Materie eintauchst und dann sogar eine eigene Reihe da irgendwie ins Leben rufst?
Letztlich genau aus dem gleichen Grund, aus dem wir einen Podcast machen, dass ich halt lange mit diesem Thema Wein arbeite, ganz viel erfahren habe, ganz viel auch Informationen gesammelt habe und es wäre eigentlich schade und traurig, diese Informationen nicht weiterzugeben, also diese Informationen nicht zu verwenden, nicht in einer Praxis zu verwenden. Und so ist es eben wie beim Täglichen, wie ich im Täglichen über Wein erzähle, versuche diese Informationen, die ich gesammelt habe, irgendwo weiterzugeben, diese hier eben auch an einen Produzenten weitergeben, sprich der Firma Zier und mit denen zusammenarbeite, also das einfach so wenig nutze und umsetze, so wie ich eben mit dir liebend gerne hier in dieser hoffentlich nicht uninteressanten Folge zusammengesessen habe und das Thema Dekanter besprochen habe.
In 22 Minuten muss man ja mal dazu sagen. Ja.
Ich finde, das war eine Short-Folge. Willst du was aus deinem Leben erzählen? Oder?
Das ist übrigens, ich könnte noch was. Das ist übrigens eine Gabe, um die ich alle Sportmoderatoren und Reporter beneide. Was heißt beneide, aber ich finde es immer wieder sehr beeindruckend, weil die ja auch, also von wegen erzähl mal einen Schmank aus deinem Leben, ist das tatsächlich ein Satz, der in meinem Geschäft fällt. Also wenn du musst dir vorstellen, also so große Sportübertragung, die schalten von A nach B, da irgendwie, da passiert gerade das, da passiert gerade das und da passiert das gerade noch nicht. Zieleinlauf ist noch nicht. Jetzt stell dir vor, Tour de France, alles ist geplant, hin und her. Da hängen die jetzt 3 Minuten, ne? Die müssten irgendwie eher.
Und 3 Minuten sein. Können eine Ewigkeit werden. Das habe ich ja manchmal. Also wenn du dann mit irgendwas im Restaurant stehst und du weißt genau, 3 Minuten dauert es noch, bis der Hauptgang kommt.
Und alle gucken dich groß an. Und dann stehst du da als Reporter und dann sagt dir der Regisseur aufs Ohr, so Junge, hast 3 Minuten. Ist mir egal was, aber erzähl irgendwas. Und Sportreporter können das. Sagst du irgendwas und dann irgendwie, dann plappern die nochmal los. Deshalb werden die auch alle Talkmaster. Also guck sie dir alle an, hier die Beckmanns und wie sie alle heißen, die haben alle beim Sport angefangen und in der Labertaschen trifft es nicht ganz, aber sie reden viel. Das war jetzt nochmal der Überbrücker für die 22 Minuten erzählen Schmack aus deinem Leben.
Ist aber auch ein Füllsaal von, oder nee, es ist ein Sammelsurium von Füllwörtern, oder? Bei Sportreportern? Also wenn man die versucht mal auf
ich, den...
Da kann,
auf ich den noch, da kann ich noch einen Insider bringen. Das hat mich total beeindruckt. Das ist ein Kollege vom RBB, inzwischen in Rente, den ich sehr, sehr bewundert habe. Und der hat immer eine Liste gehabt. Mit Phrasen, also mit Floskeln, also hier Ecke muss ins Runde gehen und sowas, die er aufgeschrieben hat und hat dann immer einen Haken dran gemacht, wenn er es schon einmal verwendet hat, dann kann er das Ding nicht nochmal bringen. Er hat so eine Liste gehabt und hat gesagt, okay, also einmal kannst du sagen in so einem Kommentar, ja, aber irgendwie nicht öfter.
Also die. Aber wahrscheinlich hat er die Liste auch komplett abgearbeitet, oder?
Nee, das ist ja aber auch schwer. Ne? Du musst es ja kommentieren. Die Leute wollen ja, dass du da irgendwas sagst zum Boxkampf, Fußballspiel oder weiß der Kuckuck was. Ja, das einfach so laufen lassen. Ja, also es gibt ja wenige, die diese Kunst des Nichtsagens dann so irgendwie auf die Reihe gekriegt haben. Also Marcel Reif zum Beispiel war so jemand, Sportkommentar, Fußballsektor, der dann mit solchen Sätzen kam, was soll man denn dazu noch sagen? Ja, Gott, Mama, ich sage jetzt erstmal nicht, das ist ja nicht auszuhalten. Also das kann man dann irgendwie auch machen. Aber irgendwie wünscht der Zuschauer ja eine Ansprache und da kommt manchmal nicht viel.
Du bist dann aber schon gebrandet, oder? Jetzt so in deiner Branche, also wenn du jetzt so in der Weinwelt wieder bist und hast eine gewisse Stilistik von Wein, bist du gebrandet auf diese Stilistik von Wein? Also jemand, der so fancy Weine macht, der kann ganz, ganz selten tiefsinnigere Weine. Man arbeitet in Rastern, bei euch in der Branche ja auch, oder?
Naja, es ist ein bisschen offener. Also ich glaube, es ist, also als Sportreporter fällt es dir total schwer, irgendwas anderes zu machen.
Aber Barbara Schönenberger könnte auch ein Fußballspiel moderieren, oder?
Ja, das ist ja, kurz vor der Allschlagswaffe der deutschen Fernsehwelt. Also, sie moderiert einfach alles. Also, sie hat, erinner dich, als du den Wine-Oscar vom Feinschmecker bekommen hast, wann war das? 2019? 19, ja. Das hat sie moderiert. Eurovision, die ist.
Ach, vorher war das bei den Baggerfahrern, sagte.
Genau. Und die macht das auch ganz hervorragend. Eine ganz tolle Art, da irgendwie die Menschen aufzuschließen. Darum geht es ja, und da irgendwie einen Weg zu finden. Aber wenn du jetzt ein klassischer Sportreporter bist, dann ist wieder eine Sportreporter da in Köln, der irgendwie, der quasi, weil sie nichts zu tun hatten, kein Fußballspiel kommentieren konnten, hat er dann irgendwie die Fußgängerzone kommentiert. Ja, das ist so. Und als so, sag ich mal, Politmagazin-Typ wird es dir schwerfallen, bei so einem Handballspiel so durchzukommentieren. Und dann ist es auch noch mal vielleicht viel mehr eine Frage von Glaubwürdigkeit. Also wenn du 30 Jahre hast du Fußballspielen beigewohnt, also der Chef der Süddeutschen hat mal einen wunderschönen Artikel geschrieben über die Sportjournalisten mit den Worten, wir sind's doch bloß. Ja. Da ging es zwar um die Zusammenhänge bei den Sicherheitsmaßnahmen oder bei den, sagen wir mal, Observierungen der Journalisten 2008 in Peking, aber der dann eben auch sagte, ey, wir sind's doch nur. Es sind Sportjournalisten, wir stehen mit auf der Tribüne, wir jubeln auch mal mit. Also wir sind keine Investigativjournalisten, die irgendwas rausfinden wollen. Wir sind fröhliche Leute. Und ich möchte den Sportjournalisten, von denen ich vielen befreundet bin und tolle Freunde habe und gute Leute sind, da auch nicht, überhaupt nicht so nahe treten. Aber die haben einfach eine andere Herangehensweise an bestimmte Themen. Und ich konnte in meiner Laufbahn immer sehr, habe mich eher so aufs Porträt konzentriert, auf das mit Menschen, egal was sie waren. Ja, ich habe mit Sportler porträtiert oder Prominente, keine Ahnung, ja, irgendwas. Habe mich eher auf die Geschichte der Menschen konzentriert. Ja,
Deine Aufgabe ist damit, Meinung zu prägen und Geschichten zu erzählen, die der Sportreporter auch? Oder ist da eine reine Unterhaltung wie ein Showmaster? Also ich will jetzt auch nicht mich an den Sportreportern so festbeißen, aber
die Sportreporter sind diejenigen, und das schließt ja unseren Kreis, den du immer sagen kannst, du hast noch 3 Minuten, mir egal was, aber erzähl irgendwas. Und die haben dann so ein Sammelsurium von launigen Wörtern und dann metert das da durch. Ja, wem du das auch sagen kannst, wäre auf jeden Fall Barbara Schöneberger, der wären es nicht 3 Minuten, der wären es 10. Und jetzt kommen wir langsam über unsere Zeit, aber eine Sache noch, die mich sehr beeindruckt hat, ist Verona Poth. Auch ein Mensch, der wahnsinnig polarisiert, aber die ist auch jemand. Also die ist sie ist ein Mensch des öffentlichen Lebens, sie hat irgendwie bei Instagram glaube ich 1 Million Follower, keine Ahnung, irgendwas. Ist seit Ewigkeiten in dieser Fernsehwelt und hat in diesem Sektor was geleistet, sagen wir es mal. Und die ist auch so, die kannst du anstupsen, muss auch nicht mal eine Frage stellen, dann redet die los. Und die schafft es wirklich, wir haben ein Interview mit ihr geführt und dann haben wir dann im Schnitt festgestellt, ich habe sie dann doch was gefragt. Und dann hat die geantwortet und zwar in perfekter Beherrschung der deutschen Sprache. Die hat die Antwort angefangen, hat diesen Hauptsatz geteilt und hat dann angefangen, Nebensätze einzuschieben. Und kam nach exakt 4 Minuten 13 tatsächlich wieder auf diesen ersten Hauptsatz zurück.
Ich glaube, das ist eine Gabe, die ganz, also auch in meiner Branche ganz viele Leute kennen. Ganz wenige auch Kollegen, wie Henrik Thoma zum Beispiel aus Hamburg. Also ist auch jemand, den stupst du an, der erzählt was, erzählt das dermaßen unterhaltsam und ist aber trotzdem in diesem Erzählen so sehr fokussiert und... Also kann alles unterhalten und informieren.
Das ist ja quasi auch das Grundding unseres Podcasts.
Darum freue ich mich, das mit dir
machen zu dürfen.
Ne? Weil du kannst erzählen.
Du kannst informieren. Und aus diesen kleinen Einzelteilen
können wir zusammen
Wein trinken. Großes. Und wir trinken jetzt erstmal ein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.